NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Deutschen bekommen wieder Kinder. Nach vielen, vielen Jahren Babyflaute sprechen die Statistiker jetzt vom Babyboom. Ist Deutschland kinderfreundlicher geworden, haben Elternzeit und Kitaplätze Folgen gehabt und machen wieder Lust auf Kinder? Das ist das Thema heute in der Redezeit. Haben Eltern es jetzt leichter und Kinder natürlich auch. Die Geburtenrate steigt wieder. Und Sie sind gefragt, berichten Sie uns aus Ihrem Familienalltag. Wie nehmen Sie das wahr? Ist Familienleben in Deutschland leichter geworden? Haben Sie das Gefühl, dass Job und Familie besser vereinbar sind? Und wie ist das mit den Vätern? Beteiligen die sich wirklich mehr am Familienleben oder ist das nur eine Modeerscheinung? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und die Schilderung Ihrer Erlebnisse und Erfahrungen. Wie immer können Sie uns ab sofort anrufen unter 08000 44 1777 oder eine Mail schreiben unter ndr.de/redezeit. Bevor ich Ihnen jetzt unsere Experten vorstellen, hier ein paar Meinungen eingefangen von Thomas Christus.
Die wirtschaftliche Situation ist besser, man ist etwas beruhigter und entspannter, ja.
Vielleicht ist es auch, weil es wellenförmig verläuft. Von einer Zeit, wo es alle viele Kinder hatten, zu einer Zeit, wo man eher wenig Kinder hat, so ist es jetzt der Trend eher wieder umgekehrt und in 20 Jahren ist es wieder anders, ich weiß es nicht.
Weil es einfach Spaß macht mit den Kindern und man sich selber wieder neu entdecken kann.
Irgendwie spüren wir schon einen Wechsel in der Zeit, dass auch die jungen Leute wieder andere Werte wichtiger werden, auch in dem ganzen politischen Umbruch, der jetzt spürbar ist.
Ich weiß nicht, wie krass sich das jetzt verändert hat, aber ich glaube, jetzt diese Work-Life-Balance, die auch vor allem gerade in der jungen Generation irgendwie immer mehr jetzt ein Thema wird, spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass Leute denken, ach ja, jetzt bleibt vielleicht doch auch mal der Mann zu Hause und solche Sachen. Also, dass man sich da irgendwie mehr verstanden fühlt.
Also an den mangelnden Kindergartenplätzen kann es ja nicht liegen und an der Kinderfreundlichkeit in Deutschland. Ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch. Ja, also es hat sich ja da nichts geändert, ganz im Gegenteil. Beispielsweise in Gastronomie, da sind die Leute schnell genervt. Oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, da gucken sie schief. Ich habe ja noch eine kleine Tochter und wenn die mal ein bisschen lauter wird, dann wird schon blöd geguckt. Aber das ist nur in Deutschland das Problem. Wenn ich im Ausland bin, ist das was anderes.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Angebote ja besser werden, um Kinder unterzubringen und mit Kindern Sachen zu unternehmen. Also zumindest bei uns auf dem Land war es schon ein Problem, die Kinder unterzubringen.
Da sind ja schon eine ganze Menge Argumente. Sebastian Klüsener, Bevölkerungsforscher am Max-Planck-Institut für demografische Forschung, ist heute Abend unser Herr der Zahlen. Guten Abend. Sagen Sie, was ist es denn nun, die gute Konjunktur, die Lust am Kind? Was beschert uns diesen Babyboom und ist es überhaupt einer?
Ja, also Babyboom natürlich im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist es in der Tat so, dass wir eben jetzt einen positiven Anstieg haben, aber der ist natürlich noch auf einem sehr niedrigen Niveau, auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Und man muss halt schauen, wie sich die Tendenzen in der nächsten Zeit entwickeln. Es sind natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Also natürlich ist eine wirtschaftliche Situation wichtig, dass es Leute positiv in die Zukunft schauen, dass es eine positive Einstellung zu Kindern gibt und dass die politischen Maßnahmen natürlich auch greifen, die eben praktisch Vereinbarkeit von Familie und Beruf erlauben.
Jetzt haben wir schon gleich die erste Mail. Sie können uns ja auch mailen. Also entweder rufen Sie uns an 08000 44 1777 oder Sie schreiben eine Mail an ndr.de/redezeit. Und Heinz Kemner hat das getan und er will genau von Herrn Klüsener wissen, wie viel Anteil haben denn die Zuwanderer an diesem Babyboom?
Ja, Deutschland ist ein attraktives Land für Zuwanderung und Zuwanderer sind in der Regel erstmal gesünder, jünger und haben dann oft auch Familienpläne. Und natürlich spielt Zuwanderung da eine große Rolle. Wenn man die aktuellen Zahlen ansieht, also für 2016 haben wir sie noch nicht, aber 2015 sahen wir einen Anstieg. Da war aber noch sehr von den Rumänen und Bulgaren getragen, die eben nach Deutschland gewandert sind im Zuge der Freizügigkeit. Ab 2016 könnte dann auch die Flüchtlingswelle eine Rolle spielen.
Unter den Zuwanderern, ne?
Genau.
Nicht allgemein. Gut. Mhm. Dr. Lena Hipp ist vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und ist da Leiterin der Abteilung Arbeit und Fürsorge. Guten Abend, Frau Hipp.
Guten Abend, Frau Mensch.
Sie untersuchen ja regelmäßig die Einstellungen und Stimmung auch unter jungen Frauen, auch wie Arbeitgeber sozusagen Job und Vereinbarkeit garantieren wollen. Haben Sie das Gefühl, dass Deutschland kinderfreundlicher geworden ist?
Naja, in den letzten Jahren hat sich sicherlich eine ganze Reihe getan, sowohl in der Politik, Sie haben es schon gesagt, Ausbau von Kinderbetreuung, Elternzeit, Elterngeld Plus und so weiter. Da hat sich einiges getan und es ist schon unterstützt worden auch von Entwicklungen in Unternehmen. wenn wir Unternehmensentscheider befragen, Personalverantwortliche, wie wichtig Familienfreundlichkeit ist, dann sagen 80%, dass es sehr wichtig ist dafür, dass man gutes Personal rekrutieren kann. Und das spiegelt sich schon auch ein bisschen wieder in den Angeboten, die Unternehmen an Eltern machen, flexible Arbeitszeiten, Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuung und so weiter.
Sie selbst haben 2 Kinder und sind gerade mit dem 3. schwanger und leben in Berlin. Haben Sie das Gefühl, dass das eine kinderfreundliche Stadt ist?
Na, so kinderfreundlich Städte eben sein können. Natürlich, wir haben es sehr leicht in Berlin. Also wir haben ein gutes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen. Das heißt nicht, dass es leicht ist, einen Kita-Platz zu finden. Kita-Plätze sind nicht besonders teuer in Berlin. Also da liegen wir im Bundesländervergleich gut auf. Ja, also man kann hier Kinder haben, und aber ich glaube, die Sachen, die auch schon vorhin in den Zuhörern geflossen sind, also so, die wirtschaftliche Situation muss gut sein. Das ist in Berlin dann ein großes Problem mit den Mieten, dass man in eine größere Wohnung müsste, wenn nochmal ein Kind auf die Welt kommt. Und ich glaube, die Sachen, die spielen schon auch bei Eltern eine Rolle, wenn sie sich überlegen, bekomme ich noch ein zweites oder gar ein drittes Kind.
Ja, unser Thema heute: haben Eltern es jetzt leichter? Die Geburtenrate steigt wieder. Und rufen Sie gerne an 08000 441777. Erzählen Sie uns von Ihrem Leben mit Kindern oder wie Sie sozusagen Job und Familie vereinbaren und was das Leben an Kindern mit Kindern schön macht. Christine Volland ist Geschäftsführerin der Arbeitsverbände der Familienverbände in Niedersachsen. Guten Abend, Frau Volland.
Guten Abend, Frau Gonsch.
Sie vertreten Familienverbände, die Alleinerziehenden, den Evangelischen Familienverband und den Katholischen. Was ist Ihr Eindruck? Ist es für Familien heute leichter als noch vor ein paar Jahren?
Also ich denke, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Also wenn Sie die große Mehrheit angucken, so Mittelschichtfamilien mit guter Berufsausbildung, die auch zum Arbeitsmarkt passen, denke ich, da kann man schon sagen, die haben es leichter durch die schon genannten Faktoren: Elterngeld, Betreuungsausbau und so weiter. Wenn Sie aber mal die Eltern angucken, wo manches nicht ganz so glatt läuft, sei das jetzt Alleinerziehende, seien das kinderreiche Familien, seien das Eltern, wo die Qualifikation vielleicht nicht so toll ist oder einfach nicht zum Arbeitsmarkt passt oder wo auch nur das fließende Deutsch fehlt, die haben es oft sehr schwer, ihren Lebensunterhalt alleine zu verdienen. Das sehen Sie an trotz der guten allgemeinen wirtschaftlichen Lage gestiegenen Armutsraten, gerade bei Alleinerziehenden und Kinderreichen. Und wenn dann noch gesundheitliche Einschränkungen oder Behinderungen dazukommen, dann wird ganz schwierig.
Mhm. Unsere erste Hörerin ist in der Leitung, Sonja Bloss aus Hamburg. Guten Abend, Frau Bloss.
Guten Abend.
Was sind Ihre Erfahrungen?
Ja, also ich bin ziemlich früh Mutter geworden, mit Anfang 20, und habe zu der Zeit auch noch studiert. Und die Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Ich arbeite, ein Kind ist im Kindergarten, eins ist in der Schule. Und ich muss schon sagen, dass es eine immense Anstrengung ist, wenn man eine gute Betreuung haben möchte und vielleicht auch sein Kind nicht ganztags betreut haben möchte, dann trotzdem noch zu arbeiten. Ich denke, es ist so, dass die Leute mehr Kinder bekommen, weil es Betreuungsplätze gibt inzwischen, auch für die unter 3-Jährigen. Und das Bedürfnis, arbeiten zu gehen und sich in Anführungsstrichen selbst zu verwirklichen auf dem Arbeitsmarkt, ist einfach so groß, dass die Qualität dieser Betreuungsplätze so anerkannt wird, wie sie ist. Und die ist ja nicht immer gut, vor allem bei den Krippenplätzen. Das ist eine Erfahrung, die ich mache, weil ich auch Pädagogin bin und wollte diesen Aspekt gerne nochmal einbringen.
Ja, vielen Dank. Was meinen Sie mit nicht so gut? Also zu viel Kinder pro Erzieherin oder
richtig,
was haben Sie wahrgenommen?
Hohe Krankenstände in den Kitas, in den Krippen und aber auch ganz, ganz wenig Bereitschaft oder Aufmerksamkeit der Eltern, das zu bemängeln, weil ich denke, dass Eltern heutzutage eben mit dieser Berufstätigkeit, und ich spreche jetzt nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, dass die eben überhaupt nicht mehr die Energie dazu haben, da noch in die Betreuung zu investieren, im Sinne von, dass sie sich in einem Elternbeirat beteiligen oder einen intensiven Kontakt zu den Erziehern halten. Die wechseln ja auch häufig. Es gibt ja auch Springer in den Krippen, und da ist es sehr, sehr schwierig, auch eine qualitative pädagogische Beziehungsarbeit zu leisten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Bloss. Ich gebe mal gleich weiter an unseren zweiten Hörer, der hat nämlich einen ähnlichen Aspekt. Marco Römke aus Norderstedt. Guten Abend, Herr Römke.
Guten Abend.
Erzählen Sie Ihre Geschichte.
Also was mein Problem ist, ich bin berufstätig, Vollzeit. Meine Frau ist Teilzeit, aber als Krippenerzieherin, also selber im pädagogischen Bereich tätig. Und wir haben das Problem, sie arbeitet in Bad Bramstedt, ich arbeite in Norderstedt und es gibt in Norderstedt gefühlt keine Kindergartenplätze. Ich versuche über Beziehungen und über links und rechts irgendwie einen Platz zu bekommen. Man bekommt keinen, man hat Angst, dass man irgendwann seinen Arbeitsjob runterfahren muss oder dass meine Frau wieder nach Hause gehen muss. Wir würden gerne noch ein drittes Kind haben. Da kommt bei mir immer das Gefühl auf, dass man in dieser Gesellschaft schon so ein bisschen abgeschrieben wird, vielleicht sogar schon als asozial, wenn man drei Kinder hat. Wie das vorhin schon jemand sagte, wenn Kinder in der Bahn sind oder unterwegs sind und sowas. Und ich würde mich einfach mehr freuen, wenn die Gesellschaft, in der wir leben, einfach mal umdenken würde und mal denken würde, dass diese Leute die Steuerzahler für morgen sind. Und man als Elternteil mehr unterstützt wird. Auch steuerliche Erlässe für Elternteile da sind und nicht für Reiche oder Leute, die viel verdienen. So, und ich verstehe nicht, wie ein Kindergartenplatz 360 Euro kosten kann für eine mittelständische Person. Also ich bin im Handwerk tätig, meine Frau halt. Also das ist jetzt nicht, dass wir mega viel Geld verdienen, aber ich finde 360 Euro, das frisst das Kindergeld auf, es frisst das Elterngeld auf. Das ist für mich halt echt unverständlich. Und dann ja, würde es mich freuen, wenn sich die Gesellschaft oder der Staat, wer auch immer da, mehr einbringen würde.
Ja, so, ganz herzlichen Dank, Herr Römke. Ich gebe das mal gleich weiter an Herrn Klüsener. Das ist ja unser Bevölkerungsforscher am Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Herr Klüsener. Hat sich der Staat zu viel vorgenommen? Es war das große Versprechen, Kita-Platz für jedes Kind, Rechtsanspruch und so weiter. Jetzt haben wir schon zwei Stimmen gehört. Das ist alles nicht das, was sich die Eltern vorgestellt haben.
Ja, also man muss natürlich auch sehen, dass wir sehr viel aufholen müssen und dass es dann eben auch dauert und dass dann eben auch zum Beispiel gar nicht die Erzieher da sind, um diesen ganzen Bedarf dann zu decken. Dann eben auch diverse Probleme mit der Betreuung dann auftreten, dass dann eben nicht die Plätze da sind. Und natürlich ist es schon so eine Rolle, was für eine Wertschätzung man dieser Betreuungsarbeit entgegenbringt. Also wir haben viel zu Belgien geforscht, wo eben diese Kinderbetreuung schon sehr lange institutionalisiert ist.
Schweden, Frankreich ja auch. Ne?
Und da ist es zum Beispiel, Erzieher ist ein Ausbildungsberuf, der eben auch eine Hochschulausbildung erfordert. Das heißt, also das sind auch dann viel qualifiziertere Leute, die haben auch dann bessere Gehälter. Das spielt ja auch eine Rolle. Und solche Aspekte sind gerade, wie das jetzt auch von Herrn Römke geschildert wurde, bei dieser Entscheidung fürs dritte Kind eine extreme Rolle. Also weil man dann die Erfahrung mit den Betreuungssituationen gemacht hat und dann wirklich diese Erfahrung sehr stark in diese Entscheidung für das dritte Kind einfließen lässt. Und das sieht man in Belgien, da wird diese Entscheidung zum dritten Kind sehr häufig gefällt, viel, viel häufiger als in Deutschland.
In Frankreich ja auch, ne? Die sind, glaube ich, bei 1,9. Frau Dr. Hipp, diese Überlegung, ich kriege ein erstes, zweites oder drittes Kind, diese Verlässlichkeit der Kita-Plätze, wie wichtig ist das für Eltern?
Ich glaube, die ist extrem wichtig. Also Frau Bloss hat das ja auch angesprochen. Es geht eben nicht nur darum, einen Betreuungsplatz zu finden, was eben schwer genug ist und wie Herr Römke das gesagt hat, was auch in manchen Bundesländern sehr teuer ist, sondern es geht eben auch darum, dass ich eine verlässliche Kinderbetreuung habe, wo ich nicht an einem Tag erfahre, dass am nächsten Tag die Kita zu hat, weil kein Ersatz gefunden ist für eine Erzieherin oder einen Erzieher, der erkrankt ist. Und das ist schon ein richtiges Problem. Noch was Herr Klüsener gerade gesagt hat, sozusagen die Wertschätzung, die man dem Betreuungspersonal in Kindertagesstätten entgegenbringt, die muss steigen. Das eine ist natürlich sozusagen der Ausbildungsweg, dass es natürlich eine anspruchsvolle Tätigkeit ist und eben nicht die Spieltanten sind in der Kita, sondern dass es eben pädagogisch wahnsinnig wichtig ist, was in diesen ersten Lebensjahren passiert und damit einhergehend. Und das wirkt auch dem Problem entgegen, dass es zu wenig Erzieherinnen und Erzieher gibt, dass dieser Beruf extrem schlecht bezahlt ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine Stellschraube. Da muss die Politik sich auch nochmal stärker einbringen und dran drehen.
Was haben Sie für Erfahrungen mit der Kita? Was haben Sie für Erfahrungen mit der Vereinbarkeit? Was haben Sie für Erfahrungen mit Ihren Kindern und der Art, wie sie in Deutschland behandelt werden? Haben Eltern es jetzt leichter? Die Geburtenrate steigt wieder, aber offenbar, wie wir eben gehört haben, gibt es auch noch Probleme. Rufen Sie an unter 08000 441777 oder schreiben Sie gerne eine Mail unter ndr.de/redezeit. Frau Hipp, kurze Frage nochmal. Sie untersuchen ja auch sozusagen die Einstellungen der Arbeitgeber. Wir hören immer, der Arbeitsmarkt ist lehrgefähig, gerade Generation Y. die jungen Leute, die sind begehrt. Eben sagt Herr Röpke, sie beide sind berufstätig, Handwerker, seine Frau ist im pädagogischen Bereich. Also das sind ja Arbeitnehmer, die man in Beschäftigung haben will. Warum machen die Arbeitgeber nicht mehr? Warum gibt es nicht mehr Betriebskindergärten und andere Aktionen?
Na, Betriebskindergärten lohnen sich, wenn überhaupt, nur für Unternehmen, die richtig groß sind. Aber die meisten Beschäftigten in Deutschland arbeiten eben nicht in diesen sehr großen Unternehmen, sondern in den kleineren. Und da sozusagen ist es gar nicht möglich, allein schon von den Beschäftigtenzahlen eine Betriebskita einzurichten. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Und ich glaube sozusagen, was Betriebe tun können, das zeigen auch unsere Untersuchungen, ist vor allen Dingen auch Angebote an Männer zu machen, flexibel zu arbeiten, mal in Teilzeit zu gehen, dann auch die Option zu haben, wieder zurückzugehen in Vollzeitarbeit. So kann das ja ökonomische Potenzial der Frauen aktiviert werden und so würden Unternehmen sich selbst und den Eltern einen Gefallen tun.
Christine Volland, Sie sind Geschäftsführerin der Arbeitsverbände, der Familienverbände in Niedersachsen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, die ganzen Versprechen sind in Niedersachsen auch noch nicht eingeholt worden. Es gibt immer noch Kinder, die mittags nach Hause kommen, weil es nachmittags keinen Kita-Platz gibt. Wie dramatisch ist die Situation im Kita-Bereich?
Ja, also ich denke, es ist insofern relativ, wie Herr Glüsener vorhin schon sagte, gerade in Niedersachsen erfolgte der Kita-Ausbau ja wirklich von ganz niedrigem Niveau aus. Da muss man schon wirklich anerkennen, da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, aber das reicht eben noch lange nicht. Ne? Also mit diesem Anstieg der Geburtenrate hat ja jetzt auch eigentlich niemand so richtig gerechnet. Mhm. Das sehen Sie schon an diesen Debatten über die fehlenden Hebammen und die geschlossenen Kreissäle.
Ja,
das
geht ja weiter über
genau.
plötzlich die Uniplätze und die Grundschulplätze, ne? Dass man plötzlich genau. ganz anders kalkuliert hat und sich plötzlich fragt, wo lassen wir die bloß alle?
Mhm. Genau, also wenn man das mal konkret anschaut, also es fehlt in Niedersachsen, soweit ich das jetzt im Kopf habe, noch in jedem Landkreis ein paar Prozent, um diese anvisierte, ich glaube 35% oder so in der Richtung, Betreuungsquote für die unter Dreijährigen, also die Krippenkinder zwischen 1 und 3. Das hat noch kein Landkreis so geschafft. Mhm. Im normalen klassischen Kindergartenbereich, also für die 3- bis 6-Jährigen, die Vorschulkinder, da gibt es sehr, sehr viele Plätze und ich glaube, über 90% der Kinder machen das auch oder gehen auch zu einer Tagesmutter. Da hakt es vor allen Dingen an den Ganztagsplätzen beziehungsweise über Mittagsbetreuung. Wenn Sie nur so einen 4 Stunden Vormittagsplatz haben, im glücklichen Fall noch mit Mittagessen, das ist ja selbst für eine Halbtagsstelle nicht ausreichend. Ne? Wenn Sie noch Wege hin und her haben, da hakt es an ganz vielen Stellen.
Es gibt ja immer noch Kindergärten, die machen von 12 bis 13
ja,
Uhr zu.
Genau. Nicht? Genau, also gerade in Niedersachsen als Flächenland, ne, in Hannover, hier aus meiner hannoverschen Sicht, sieht das ein bisschen anders aus. Aber gerade in den ländlichen Regionen, wo eben auch nicht in jedem Dorf eine eigene Kita ist sozusagen, da ist das tatsächlich weit verbreitet, ne, dass eben die Kita wirklich nicht mal für eine Halbtagsstelle reicht, es sei denn, man teilt sich das hinbringen und abholen. Und was mein Eindruck war, dass über dem Krippenausbau eine Zeit lang auch die Grundschulkinder ziemlich, vergessen wurden. Genau, da sind die Zahlen der Hortplätze sind eine Zeit lang sogar ein bisschen zurückgegangen, weil man wohl auch darauf gesetzt hat, dass der Ganztagsschulausbau das kompensieren wird. Aber ich denke, das sind Äpfel und Birnen, die kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Und diese offenen Ganztagsangebote gibt es in der Regel so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis 15 Uhr oder so in der Richtung. Sie haben nichts montags, sie haben nichts freitags, sie haben nichts in den 13 Wochen Schulferien im Jahr. Da sehe ich noch eine ziemliche Vereinbarkeitslücke, gerade in den Ferienzeiten. Kein Mensch hat 13 Wochen Urlaub. Mhm. Selbst wenn Eltern, die jetzt nicht zusätzliche Großeltern oder irgendwie so andere Betreuungsmöglichkeiten haben, selbst wenn die ihre 6 Wochen Jahresurlaub im Schnitt komplett getrennt nehmen, nicht einen Tag Urlaub gemeinsam machen, was ja sicherlich für das Familienleben und für die Beziehung auch nicht gut wäre, die haben dadurch die Urlaubszeiten immer noch nicht abgedeckt. Also da ist immer Fantasie und Organisationstalent gefragt. Ich denke, da verpufft auch viel Energie, die eigentlich nicht nötig wäre. Also Familienleben ist so beglückend und bereichernd, aber ich sag's mal so ein bisschen zugespitzt, man muss es sich ein Stück weit ertrotzen.
Sebastian Glüsener, kommen wir doch noch mal zu den Zahlen. Also das die Geburtenrate steigt wieder. Also ein Trend, den ich da rausgelesen habe, ist, dass Akademikerinnen wieder etwas mehr Kinder bekommen. Die waren ja lange Jahre auch ein Sorgenkind der Statistiker oder der Familienpolitiker, weil das wurde ja immer so diskutiert, dass sozusagen die sich nicht trauen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie das mit ihrem Job vereinbaren können. Also das wäre ja ein Indiz, wenn das jetzt wieder steigt, dass sie doch, die Frauen doch das Gefühl haben, ach, ich kann es doch irgendwie vereinbaren. Oder ist der Trend nicht so ganz so klar?
Doch, also ich denke schon, dass wir da jetzt die Trendwende geschafft haben. Das war auch sehr wichtig, weil die Kinderlosigkeitsraten bei Akademikern näherten sich ja schon in 30% an. Und da haben eben auch sehr viele Maßnahmen eben beigetragen. Also nicht nur die familienpolitischen Maßnahmen, sondern wie Frau Hippe auch schon gesagt hatte, also bei den Arbeitgebern hat ein sehr starkes Umdenken angesetzt. Also dass man eben sagt, wir müssen uns um die unsere Arbeitnehmer kümmern, wenn wir sie halten wollen, weil das sind ja auch Verluste, wenn Frauen austreten oder Männer austreten und dann eben für mehrere Jahre eben nicht im Job sind und dann wieder zurückkehren wollen.
Ja, wir sind ja sogar von der EU gerügt worden, ne, dass wir so eine hohe Teilzeitquote haben.
Ja, also da haben wir sehr viel in diese Bildung von diesen Menschen investiert und dann können die eben nicht Arbeit und Familie verbinden und oder sind eben vor diesen Entscheidungen, will ich jetzt Familie oder Beruf machen? Und vor diesen Entscheidungen stehen ja Leute in Belgien und Frankreich eigentlich nicht. Die können beides vereinbaren. Das ist zwar dann unter Umständen, die für viele Deutsche nicht so ganz akzeptabel sind. Also in Belgien ist ja teilweise so, dass das Kind schon nach 5 Wochen in die Betreuung geht. Das wollen Deutsche in der Regel eigentlich nicht. Also sie wollen eigentlich eher so ein Jahr Zeit mit dem Kind verbringen. Und auf solche Sachen muss man natürlich dann auch Rücksicht nehmen, dass diese Maßnahmen auch tatsächlich geeignet sind, in einem Land zu greifen.
Gibt es denn noch andere Gruppen, wo man sagen kann, die haben auch wieder mehr Lust auf Kinder?
Ja, es ist ja generell ein Umkehrtrend festzustellen. Wo man aber aufpassen muss, und das hatte ja auch Frau Volland schon erwähnt, ist diese soziale Polarisierung, die einsetzen kann durch diese Maßnahmen. Weil natürlich die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, oder die Regierung vor 10 Jahren ergriffen hat, die waren natürlich sehr auf diese Akademiker gezielt und unterstützen gerade auch die Personen, die eben ein gutes Einkommen haben und eben sich dann die Elternzeit leisten können. Aber wir sehen das auch in Belgien, dass solche Maßnahmen dazu führen, dass gerade in den unteren sozialen Schichten dann viele eben es nicht mehr so schaffen, ihre Kinderwünsche auch zu realisieren, weil ja dann auch der Wettbewerb für Betreuungsmaßnahmen und so weiter eben dann da ist und die dann oft den Kürzeren ziehen und dann eventuell eben auch weniger Kinder bekommen. Und das soll ja eigentlich nicht passieren, dass praktisch dann die Familienpolitik zu einer sozialen Umverteilung nach oben führt.
Mhm. Frau Hipp, was sagt denn die Soziologin dazu? Wir hatten ja in Deutschland lange dieses Rabenmutter-Image, so nach dem Motto, die Frau, die ihr Kind 8 Stunden in die Kita gab, die war sozusagen die Rabenmutter und die berufstätige Frau war ja eigentlich nicht unbedingt sozusagen die Leitfigur. Hat sich das jetzt wirklich nachhaltig geändert?
Vielleicht berichte ich ganz kurz dazu aus einer Untersuchung, die ich jetzt gerade abgeschlossen habe. Und zwar haben wir uns angeguckt, wie sich Elternzeitdauern auf die Erwerbschancen von Müttern und Vätern auswirken. Also ganz konkret werden Väter, die 12 Monate Elternzeit genommen haben, seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen als Väter, die nur 2 Monate Elternzeit gemacht haben. Und das Gleiche haben wir für die Mütter auch gemacht. Das Interessante, 2 interessante Ergebnisse hatte die Studie zutage gebracht. Das erste ist, bei den Vätern macht es überhaupt keinen Unterschied, ob sie 2 oder 12 Monate Elternzeit gemacht hat, bei der Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Bei den Müttern aber, sozusagen entgegen meiner Erwartung, waren die Mütter, die 12 Monate Elternzeit genommen haben, hatten eine 50-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als Mütter, die nur 2 Monate Elternzeit genommen haben. Die Mütter, die mit den 2 Monaten Elternzeit, also die keine Elternzeit über den Mutterschutz hinausgenommen haben, das haben wir dann sozusagen in einem Laborexperiment nochmal nacherhoben. Die wurden als zu karriereorientiert, zu wenig aufmerksam für ihr Kind wahrgenommen.
Genau. Also was man macht, wie man es macht, ist es falsch.
Ist es falsch. Das ist leider.
Ja, das ist wie mit der gläsernen Decke traurige mit den Managerinnen.
Genau, also sozusagen, ich glaube, es hat sich schon was getan und sozusagen der allgemeine Rat, den Frauen hören und den wir auch jungen Frauen geben, ist natürlich schnell wieder zurückzukehren ins Berufsleben. Diese Studie hat aber so ein bisschen Wasser in Wein geschüttet.
Also mit dem dicken T-Shirt, ich liebe mein Kind trotzdem.
Genau, seien Sie besonders nett, wenn Sie kurz Elternzeit machen.
Ja, das ist nun wirklich, ja, das ist sehr schlagend. Wir diskutieren heute Abend und Sie können gerne noch mitdiskutieren. Haben Eltern es jetzt leichter? Die Geburtenrate steigt wieder, eigentlich ein Jubelthema. Aber wir haben jetzt schon viele Stimmen gehört, dass es gar nicht so einfach ist und dass es immer noch viele Barrieren gibt, vor allen Dingen auch im Kita-Bereich. Rufen Sie gerne an 08000 441777, 08000 441777, oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und Helga Walenzig aus Hannover ist in der Leitung. Sie haben eine konkrete Frage.
Ja, nee, ich habe nur so eine Anregung oder ja, eine Frage habe ich auch. Ich habe einmal eine Frage, aber ja? Erstmal wollte ich noch ganz kurz was sagen zu dem. Ich kenne diese Werbung. Ich manage ein kleines Familienunternehmen.
Ja, sehr schön.
Und also das ist also wirklich sehr positiv, kommt das rüber. Und so könnte man das seinem Zukunft oder seinem Chef auch verkaufen, ne? Dass man weiter da arbeiten kann, oder das ist also Mutter zu sein und Kinder zu organisieren, und man ist ja also ein Allround Woman, ist das gar nicht so einfach. Und dann habe ich eine konkrete Frage, ob es mittlerweile eine zentrale Stelle gibt, wo die Mutter sich anmelden kann, um einen Kindergartenplatz zu bekommen. Mhm. Weil ich habe für eine Mutter gearbeitet oder beziehungsweise ehrenamtlich betreut, die hat also wirklich 10, 15 Kindergärten abgeklappert, sich vorgestellt, also bis sie jetzt mittlerweile jemand, also einen Platz bekommen hat. Und das finde ich also eine nervenaufreibende Sache. Das Kind war vorher in so einer Tageskrippe. Und da ist unwahrscheinlich viel Zeit drauf gegangen, und da habe ich also in der Politik und so angefragt, warum ist das nicht möglich, dass das zu organisieren ist.
Sozusagen, dann, dass man eine Website hat, wo man ranklickt, wo sind noch Plätze frei,
genau,
und so weiter bundesweit.
Dann, also man muss sich dann also wirklich also überall anmelden, und jetzt habe ich neulich auch einen Bericht gehört, dass man sich schon vor der Geburt anmelden soll.
Das also, ist schon
das
so ein bisschen.
Finde ich einfach, das ist einfach nicht möglich. Und dann wollte ich noch was sagen zu diesen, zu der über die IG Tagesmütter. Ich habe bei den Tagesmüttern mal gearbeitet, da im Büro. Also da muss man eine Ausbildung machen über 9 Monate. Man wird abgefragt, auseinandergenommen. Man muss ein polizeiliches Führungszeugnis bringen. Man muss alle Qualitäten bringen. Man muss also Schule besuchen und Fortbildung. Und das finde ich einfach auch also ein bisschen übertrieben. Also ich weiß nicht, ob man nicht eher und netter an Tagesmütter rankommt, weil der Bedarf ist ja wirklich da. Ne?
Sie fühlten sich da eher abgeschreckt.
Das wollte ich sagen.
Ja, dann frage ich Sie jetzt nochmal zurück, Frau Walenzig, wenn Sie so wunderbar viele Erfahrungen auch mit Müttern, Kindern, Vätern, Familien haben. Haben Sie denn den Eindruck, dass da eine neue Kinderfreundlichkeit in Deutschland entstanden ist? Ich meine, dieses Beispiel mit den Tagesmüttern war jetzt etwas abschreckend, aber insgesamt?
Eine neue Kinderfreundlichkeit?
Mhm. Ja, Lust auf Kinder?
Geboren.
Ja, mehr Lust auf Kinder, also die Stimmung in der Gesellschaft. Haben Sie das Gefühl, dass die besser geworden ist?
Die Stimmung ist vielleicht besser geworden, ja. Aber die Suche nach einem Kita-Platz oder nach einer Krippe ist glaube ich, schwieriger geworden.
Okay.
Also die hat sie nicht verbessert.
Vielen Dank. Ich gebe mal Ihre Frage nach dieser zentralen Stelle an Frau Volland weiter. Frau Volland, haben Sie eine Ahnung, ob es sowas gibt?
Ja, da würde ich auch gerne was zu sagen. Mhm. Die Kita-Versorgung ist kommunale Aufgabe in Niedersachsen. Das müssten die Kommunen eigentlich organisieren. Also ich finde das auch an der Grenze zum entwürdigend sein, wenn man da, ne, so ein Kita-Casting nennt man das heutzutage, glaube ich, neudeutsch. Das finde ich auch sehr grenzwertig.
Das heißt, die Mütter müssen sich besonders schick anziehen und da fortpflanzen?
Naja, oder so. Oder so? Müssen ihren Bedarf besonders dramatisch darstellen, wie auch immer. Ne? Also ich habe es jetzt im Kopf, vor ein paar Jahren ist es so gewesen, dass es so ein besonders hartes Gerangel um die wenigen Hortplätze gab. Irgendwie wurden fast nur noch Alleinerziehenden zugesprochen, die ja nun wirklich kaum andere Möglichkeiten hatten.
Okay. Aber sowas existiert noch nicht, Sie wissen nicht.
Nee, also ich wüsste jetzt keine Kommune in Niedersachsen, die das zentral organisiert.
Also in Berlin gibt es sowas auch nicht. Mhm. Aber wie gesagt, wenn es jemand planen müsste, dann wären es die Kommunen selbst. Ne?
Mhm. Okay, genau. Ja, das ist jetzt eine Geschäftsidee für ein Start-up, wenn uns jemand hört. Ich glaube, das wäre sehr beliebt, wenn man so eine App hätte, wo man suchen könnte, in welcher Stadt gibt es noch Kita-Plätze und wie sind da die Voraussetzungen.
Darf ich zum Thema Tagesmütter nochmal einhaken?
Ja, gerne.
Zufälligerweise bin ich vor ein paar Jahren, einige Jahre lang, Vorsitzende dieses Tagespflegevereins in Hannover gewesen und habe die Debatten um die Qualifizierung, die Tagesmütter haben müssen, das war gerade in der Zeit, habe ich noch ziemlich genau im Hinterkopf. Das war schon so, dass das für die, wie soll man so sagen, für die altgedienten Tagesmütter, die das schon lange gemacht haben und viel Berufserfahrung hatten, war das schon auch ein bisschen schwierig, diese Qualifikationen dann so nebenberuflich nachzuholen. Aber man hatte sich eben darauf verabredet, dass zumindest die neuen Tagesmütter irgendwie diese Pflichtkurse schon haben müssten. Das ist eine Qualifikation, eine Basisqualifikation, die natürlich von der Erzieher- oder auch Sozialassistentenausbildung schon noch ein deutliches Stück weit weg ist. Aber dafür hat man ja auch in der Regel dann diese relativ kleinen Gruppen und einen sehr viel besseren Personalschlüssel als in der Kita, sodass ich eigentlich fand, das war so ein ganz guter Kompromiss. Ne? Gut, im Einzelfall ist das dann natürlich ein bisschen hart, wenn man diese Ausbildung nachholen musste. Aber ja, es wurde halt von den Eltern auch erwartet, ne, dass die Tagespflegepersonen sich da auch weiterqualifizieren.
Ja, Lena Hipp, das klingt ja so ein bisschen wie so ein Spagat. Ne? Herr Klüsner hat gesagt, in anderen Ländern gibt es sozusagen die Ausbildung. Hier versuchen wir das auch, aber gleichzeitig stellen wir auch große Anforderungen an Tagesmütter, die ja auch sozusagen auch sich um die kleinen Kinder kümmern sollen. Ist da ein Trend erkennbar, dass da noch mehr Ausbildung, noch mehr Arbeitsdefinitionen, Zuschreibungen erfunden werden, geschaffen werden, um diesen Markt ein bisschen mehr zu strukturieren?
Na, auf den Bedarf gibt es auf jeden Fall. Was wir jetzt schon auch sehen, dass mehr sozusagen Erzieherinnen sozusagen einen Studienabschluss haben. Das Problem ist aber, dass sich dieser Studienabschluss sozusagen für die Leute, die den gemacht haben, finanziell nicht auszahlt. Also die werden dann trotzdem entlohnt wie jede andere Erzieherin oder Erzieher.
Ach so, auch. Die werden nicht Leiterin einer Kita oder einer anderen Einrichtung.
Doch, das kann schon sein, aber so viel mehr verdienen die Leiterinnen eben auch nicht. Und sozusagen diese pädagogische Ausbildung, auch bei den Tagesmüttern. Ich glaube schon, dass es was Wichtiges ist, eben auch um diesen Beruf finanziell aufzuwerten. Also dass es eben nicht was ist, was jeder machen kann, der irgendwie schon mal ein Kind gekriegt hat oder eine Enkelin hat oder sonst was. Ne? Also das ist schon wichtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, und da gebe ich Frau Volland vollkommen recht, ist es natürlich für Leute, die das jahrelang gemacht haben, schon eine Belastung und eine Abwertung, um zu sagen, wir trauen euch das nicht zu. Und das ist natürlich jetzt ein falsches Signal.
Genau. Jetzt habe ich Astrid Dieterle in der Leitung aus Hamburg. Guten Abend, Frau Dieterle.
Ja, guten Abend, hallo. Ja, also mich persönlich bewegt dieses Thema eigentlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen bin ich selber Mutter, zum anderen arbeite ich als Jobcoach und habe in diesem Beruf halt wirklich sehr viel mit Frauen zu tun, die irgendwie genau in diese Falle letztendlich reinkommen. Sie werden Mutter, sie sind Mütter und sie erleben auf einmal, dass sich die Welt ändert. Und da erlebe ich also auch viel Kummer, viel Brüche auch im Gespräch.
Weil die dann nicht in ihren Beruf wieder reinkommen oder was sind da ihre Erfahrungen?
Ich habe mit ganz unterschiedlichen Klientel zu tun, zum Teil mit sehr bildungsfernen, aber auch zum Teil mit extrem gut ausgebildeten Frauen, die eigentlich überall auf der Welt mit Kurzhand angenommen werden könnten in irgendeinem Beruf. So, und unabhängig davon haben beide eigentlich immer das identische Problem, wie kriege ich eine Arbeit, die von meiner Idee der Zeit zu meiner Idee, wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Kind, passt. Also die Mutter, die ihr Kind genau im Rahmen der hier in Hamburg ja kostenlosen Betreuungszeit betreuen lassen möchte, hat das Problem, dass sie einen Job haben möchte, der irgendwie von 9 bis 12:30 passiert. Weil in der Zeit kann sie ihr Kind zur Kita geben. Und die Mutter, die eben an ganz anderen Ende der Tätigkeit sich orientiert, wünscht sich auch eine Tätigkeit, wo sie abends um 5:30, sage ich mal, gehen kann. Gerade in der Stadt wie Hamburg hat man natürlich dazu noch Wege zurückzulegen. Die möchte ihr Kind auch nicht schlafen sehen. Und sagt, ich kriege auch nicht die Jobs dazu. Oder muss teilweise aus ihren Jobs auch rausgehen, weil man ihr deutlich zu erkennen gibt, wenn du nicht bis abends 19, 20 Uhr das Licht anhast, dann bist du hier nicht mehr willkommen. Mhm. So, ne? Also beide
Und liegt das an der Erwartung sozusagen der Unternehmen, die sagen, wenn ihr hier arbeitet, dann aber bitte ganz und gar? Also zu wenig Rücksicht? Also oder?
Absolut. Mhm. Absolut. Ich kann wirklich nur sagen, also ich coache im Jahr ungefähr zwischen 50 bis 100 Frauen. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren. Und viele Unternehmen, Großunternehmen, ich sage keine Namen, aber Weltunternehmen, die sich auch zertifizieren lassen, dass sie familienfreundlich sind und so weiter, das ist überwiegend Fassade. Also was passiert ist, dass hochqualifizierte Frauen von einer Vollzeit in eine Teilzeit gehen, arbeiten dann bis 2, 3 Uhr gehen nach Hause, kümmern sich um ihre Kinder. Und wenn die Kinder im Bett sind, dann sitzen sie teilweise von bis nachts um 2 Uhr noch am Computer, weil man es einfach erwartet. Also diese Frauen arbeiten dann wirklich mehr als 40 Stunden und das zu ganz entsetzlichen Zeiten und werden dann für 30 Stunden bezahlt. Also es ist genauso trostlos.
Frau Dieterle, jetzt fragt man sich natürlich, wo bleiben die Väter, ne? In Ihrem Bericht habe ich jetzt noch kein einziges Mal den Mann gehört.
Nee, das ist auch das, was ich selber auch erlebe. Nicht dadurch, dass ich da in meiner Partnerwahl schlecht war, sondern gehen Sie mal zu Kita-Abenden oder in Schulen. Gerade in Grundschulen noch später wird das Engagement der Väter mehr, wenn die Kinder die weiterführende Schule gehen. Aber Grundschule ist total in Mütterhand. Das sind Quotenväter, die man dort findet. Die Grundschule lebt komplett hier in Hamburg davon, dass es Mütter gibt, die Zeit haben, mitzubacken, die Kinder mit zum Schwimmen zu begleiten, mit auf den Wandertag zu gehen. Und erstaunlicherweise gibt es Mütter, die dafür die Zeit haben. Ich habe die Zeit dafür nicht.
Ja, ich kenne auch noch die Milcheltern. Das waren da auch meistens Mütter, die dann extra für 9:30 in die Grundschule gekommen sind, um die Milch auszuteilen. Frau Dieterle, die Leitung ist fürchterlich schlecht, deswegen beende ich das Gespräch mit Ihnen jetzt mal. Aber es war sehr interessant und gebe doch gleich mal diese wirklich interessante, erstmal muss ich sagen, für engagierte Väter, die dem widersprechen, bitte sofort anrufen unter 08000441777. Wir haben noch 20 Minuten Zeit in der Redezeit, haben Eltern es jetzt leichter, die Geburtenrate steigt wieder. Herr Klüseler, unser Bevölkerungsforscher, wo sind die Väter, die Engagierten? Ich dachte, es hat sich alles geändert durch die Elternzeit.
Nun ja, also die Elternzeit ist ja auch so ein bisschen kopiert von den Modellen, die in Skandinavien gepflegt werden. Und es wird ja immer nach Skandinavien geschaut und dann gesagt, ja, dort sind die Väter ja viel mehr involviert. Aber man muss auch beim Blick auf Skandinavien sehen, dass das auch ein langer Prozess war und ist. Ne? Also wenn man am Anfang die Elternzeiten der Väter ansah, die wurden halt oft in der Jagdsaison genommen. Ne? Also ob die sich dann wirklich so um das Kind gekümmert haben, ist eine andere Frage.
Und vielleicht haben sie die Kinder ja mitgenommen. Also bei uns schreiben ja Eltern, Väter, die eine längere Elternzeit nehmen, gerne auch ein Buch. Und sind dann mit den Kindern auf Mallorca in der Zeit.
Gut, ja, die werden ja auch oft dann parallel genommen. Auf jeden Fall sind das alles Prozesse, die eben anfangen müssen. Und es ist natürlich gut, dass diese Pflicht eingeführt wurde, weil das ja auch überhaupt dann erstmal viele Unternehmen überhaupt mit dieser Frage konfrontiert. Da ist ein Mann, der will aus der Arbeit austreten für ein paar Monate. Und das sind dann so die ersten Prozesse. Und tatsächlich ist es in Skandinavien dann auch nach einigen Jahren oder Jahrzehnten zu einem Umdenken gekommen. Also wenn man jetzt in Dänemark Statistiken anschaut, wer arbeitet da im Haushalt, dann sind das mehr und mehr auch die Männer, die dazu beitragen und auch zu diesen typischen Aufgaben, die früher von Frauen erledigt wurden. Das heißt also, wir können schon damit rechnen, dass wenn das so weiter sich entwickelt, dass wir in 10, 20 Jahren eben auch eine deutliche, stärkere Beteiligung der Männer...
So lange soll das noch dauern? 10, 20 Jahre?
Solche Prozesse dauern halt leider sehr lange.
Habe ich jetzt schon den engagierten Vater in der Leitung, Michael Recher? Nein, noch nicht. Okay, dann... Frau Hipp, ich bin noch ganz erschlagen. In 10, 20 Jahren sagen Sie jetzt mal, dass sich doch alles schon geändert hat.
Ehrlich gesagt, ich finde Herr Klüseners Einschätzung eigentlich relativ optimistisch und freue mich über die Zahlen im Gegensatz zu Ihnen. Und ein weiterer Punkt, der Herr Klüseler angesprochen hat, es ist eben mit der Elternzeit allein ist es nicht gedient. Also sozusagen, dann sind die Kinder eins und es geht dann noch ein ganzes Kinderleben weiter, wie diese Kinder betreut werden müssen. Sozusagen, man will Zeit mit den Kindern verbringen, man will auch ökonomisch auf eigenen Beinen stehen. Und wenn es nicht nur zulasten der Frauen geht, sozusagen, die dann irgendwie eine Teilzeittätigkeit mit dem Vollzeitjob Kind und Kindern unter einen Hut bringen müssen, müssen die Väter stärker beteiligt werden. Und da, finde ich, muss man sich schon noch über weitere Anreizmechanismen Gedanken machen. Also ein Rückkehrrecht zur Vollzeit wird immer wieder diskutiert, dass es für Väter leichter gemacht wird, auch die Arbeitszeit zu reduzieren, wie die Frauen auch oftmals. Und dann aber zu wissen, ich kann auch zurück und es ist eben nicht automatisch das Ende meiner Karriere.
Was sagen denn die Arbeitgeber dazu? Also wäre denn jetzt eine Chance, wenn wir sagen, wir haben so einen leergefegten Arbeitsmarkt, bestimmte Bereiche, IT oder Branchen, die brauchen die Leute, die sind dann auch bereit zu sagen, gut, mach 5 Jahre Teilzeit und dann kriegst du deine Vollzeitstelle? Oder meinen Sie, das muss sozusagen von oben verordnet werden als Gesetz?
Nein. Ja, also sozusagen, ich glaube, wenn man die ganze Breite an Eltern und an Beschäftigten im Kopf hat, ist es natürlich besser, so ein Gesetz zu haben. Dann gilt das für jeden und eben nicht nur diejenigen, die ganz eine zentrale Funktion im Unternehmen haben oder die in einem Job arbeiten, bei dem es ganz schwer ist, jemanden zu rekrutieren. Also solche individualisierten Lösungen, die gibt es schon sozusagen. Wenn ich als Vater sage, ich bin IT-Spezialist sozusagen, ich mache jetzt irgendwie 5 Jahre 30 Stunden sozusagen, garantiert eben mir, dass ich Vollzeit zurückkommen kann, dann wird das gar kein Problem sein. Aber es ist ein Problem wahrscheinlich bei einigen bei Leuten im Bereich Handel, Dienstleistung und so weiter, dass man da wieder auch tatsächlich auf die Vollzeitstelle zurückkommen kann. Das ist ja auch was, was Frauen sozusagen in ihrem Arbeitsalltag erleben. Also Frauen, die gerne wieder mehr arbeiten möchten, weil die Kinder größer sind, weil sie nicht mehr so betreuungsintensiv sind und so weiter, ist eine Erfahrung, dass die Frauen machen. Und davor haben die Väter ganz berechtigterweise Angst.
Man spricht ja sogar in der Soziologie jetzt von der Retraditionalisierung. Damit ist gemeint, wenn das erste Kind kommt, dann arbeiten die, wie heißt es so schön, die Mütter Teilzeit, die Väter machen Überstunden. Können Sie das bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Die Mütter steigen aus und kommen dann in Teilzeit zurück. Bei den Vätern ändert sich in Deutschland relativ wenig an den Arbeitszeiten. Also sozusagen, dass die Väter sehr viel mehr arbeiten, das sehen wir nicht in den Daten. Aber sozusagen, man hat dieses traditionelle Muster, in dem ja weit über 70% der Paare mit Kindern arbeiten. Also entweder arbeitet die Frau nicht oder ist teilzeiterwerbstätig und der Mann arbeitet Vollzeit. Und damit sind interessanterweise weder die Väter noch die Mütter so ganz zufrieden. Ne?
Jetzt haben wir eine wunderbare Mail gekriegt von Leif Vogel aus Hamburg. Und er sagt, es gibt eine landesweite Kita-Datenbank in der Entstehung für Schleswig-Holstein, also zumindest unsere Hörerinnen und Hörer aus Schleswig-Holstein können das schon mal googeln. Das heißt www.kitaportal-sh.de, Gott, Elternportal. Also wen das interessiert, der kann uns gerne noch mal eine Mail schicken, dann leite ich das gerne weiter. Also Da beschäftigen sich kluge Menschen mit und zumindest für Schleswig-Holstein kann man dann auch sehen, welche Kita-Plätze sind frei und welche nicht. Wunderbar. Ja, und wenn Sie noch anrufen wollen, es ist immer noch Zeit, also eine Viertelstunde haben wir noch, 08000441777. Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen, Ihre Eindrücke. Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Wie viel Spaß macht es mit Kindern? Wir haben jetzt viel über die Sorgen gehört. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen, wie Sie diesen Trend wahrnehmen? Christine Volland, als Geschäftsführerin der Arbeitsverbände, der Familienverbände in Niedersachsen, wie sehen Sie die Rolle der Väter? Welche Rolle spielt das für Sie in Ihrer Arbeit?
Ja, also wir sind im Grunde genommen schon seit Jahrzehnten mit dem Wahlspruch mehr Chancen für die Frauen im Beruf und mehr Anteil für die Väter an der Familie, am Familienleben unterwegs. Und ich bin krankhaft optimistisch an der Stelle. Ich hoffe, dass die Prognose von Herrn Klüsener da doch noch zu ein bisschen pessimistisch ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass das ein bisschen schneller geht.
Sie haben ja gesagt, wenn Sie morgens zur Arbeit radeln, dann kommen Ihnen ganz viele Väter entgegen, mehr als früher, die ihre Kinder in die Kita bringen. Ist
ja,
das nicht auch ein deutliches Zeichen?
Ich denke schon. Also wir haben es ja eben gehört. Es ist leider tatsächlich immer noch so, dass durch die Einführung von Elterngeld der Anteil der Väter, die sich zumindest an die meisten machen ja tatsächlich nur diese 2 Partnermonate, aber immerhin, sie tun das. Das sind ja auch, weiß Gott, noch nicht alle Väter, das sind, ich weiß nicht, sowas um 30%. Vor der Einführung des Elterngeldes muss man allerdings sagen, da waren Väter, die Elternzeit genommen haben und dieses Erziehungsgeld, was es damals gab, dafür beantragt haben, das war so um 2-3% Bereich in Niedersachsen. Also es ist nur schon ähnlich wie bei den Kita-Plätzen, es wächst sehr, aber von ganz, ganz niedrigem Niveau aus. Und wie eben auch ja schon gesagt wurde, so ein paar Monate Elternzeit, da bleibt noch ziemlich viel vom Kinderleben übrig. Retraditionalisierung, das ist auch überhaupt nichts Neues. Das war auch schon vor 20, 30 Jahren so. Ich denke, das ist wirklich, ja, das sind so eingeschliffene Rollen, Schemata. Das ist schwer aus den Köpfen rauszubekommen. Ich denke, die Frauen haben es ein bisschen schon geschafft, würde ich mal sagen, so in den, sag ich mal so, letzten 20, 25 Jahren, dass eben so ein temporäres auf Teilzeit gehen und dann, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, auch wieder mehr zu tun, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich denke, die Tendenz geht da eher ein bisschen in die umgekehrte Richtung, dass eine Frau, die sagt, ich möchte aber mit meinen Kindern länger zu Hause bleiben. Es gibt ja auch in Niedersachsen gibt es Frauen, die haben 7, 8, 9, 10 Kinder. Sehen wir immer schön in der Familienerholung. Und wenn dann so jemand anschließend noch vielleicht seine Eltern und Schwiegereltern pflegt, dann ist das sicherlich eine soziale Biografie, die sich unheimlich sehen lassen kann, die gesellschaftlich wertvoll ist. Ich denke, da müssen wir auch aufpassen, dass das nicht so in eine andere Schematisierung umkippt, dass die Frau, die nicht erwerbstätig ist oder nicht in Vollzeit und erwerbstätig ist und karriereorientiert ist, dass die nicht schief angeguckt wird. Ne? Also da wollte ich auch mal noch ein Augenmerk drauf legen. Und was die Väter betrifft, ich denke, die Väter müssen jetzt tatsächlich diese Vereinbarkeitskämpfe auch durchkämpfen, die die Frauen vor 20, 25 Jahren angefangen haben.
Also ich sehe das auch deutlich sagen.
Ja, genau. Also ich denke, dadurch sind diese Elterngeldregelungen, das ist schon Gold wert, dass man das überhaupt, also die Gesetzeslage ist klipp und klaro eigentlich. Nur das im alltäglichen sozialen Leben auch umzusetzen, scheint mir nach wie vor überhaupt nicht selbstverständlich zu sein. Oft ist es ja nicht unbedingt der reale Karriereknick, der die Angst davor hat, die reicht ja schon, Männer abzuhalten, in ihrem Unternehmen das anzusprechen. Also ich denke, ganz wichtig ist, dass die Chefs, die Führungsebenen das vorleben und auch gezielt Männer in ihrem Unternehmen, wo sie wissen, da sind Kinder, ist ein Kind unterwegs, die werden Vater, dass die auch gezielt ansprechen. Ich denke, Unternehmen können da ganz, ganz viel tun.
Ne, eben Herr Klüsener, mit den Mitarbeitern ja, vermitteln. Okay. Herr Klüsener, zu dem Punkt nochmal und dann haben wir unseren nächsten Hörer.
Ja, also da müsste man vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, wir haben ja auch Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern hier am Radio, da sieht man ja auch klare Unterschiede, dass eben praktisch im Osten eben diese Retraditionalisierung eigentlich nicht so häufig stattfindet und eben auch Frauen im Arbeitsmarkt bleiben und auch da diese Rollenmodelle nicht so vorhanden sind, was auch damit zu tun hat, dass die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen dort nicht so groß sind, wie das in Westdeutschland der Fall ist. Das heißt, ein paar Probleme, die wir diskutieren, sind besonders stark in Westdeutschland eben noch vorhanden und das führt eben dann auch zu diesen extrem hohen Kinderlosigkeitsraten in Westdeutschland, die in Ostdeutschland trotz der ganzen Krisen, die sich dort abgespielt haben, was jetzt die postkommunistische Transformation angeht, trotzdem die Kinderlosigkeit nicht in dem Maß gestiegen ist, wie das in Westdeutschland der Fall war.
Mhm. Stefan Hedrich aus Bremerhaven ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Hedrich.
Ja, guten Abend.
Ihre Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, ich sag mal, mit der Arbeiterklasse ist das so, dass wir sowieso Probleme haben, unsere Kinder irgendwie, wenn dann, unterzukriegen. Aber das große Problem an der ganzen Sache ist, finde ich...
Was meinen Sie mit unterbringen? In Kitas? Oder?
Ja. Mhm. Aber das große Problem ist, dass zu viele Sozialempfänger die nächsten Sozialempfänger großziehen. Und da müsste was getan werden.
Mhm. Ich gebe das gleich mal an Frau Volland weiter. Frau Volland, was sagen Sie zu dem, was Herr Hedrich sagt? Sie hatten ja gesagt, es gibt viele, also eine Steigerung sozusagen der Armutsgefährdeten.
Ja, das ist richtig. Also ist ja anerkannte Tatsache, dass wirklich gute Kitas da auch einiges an Benachteiligungen ausgleichen können, wenn sie wirklich gut ausgestattet sind. Ist vorhin zum Teil auch schon angesprochen worden. Ich bin nicht sicher, ob die Kitas diese Qualitätsanforderungen wirklich schon erfüllen können hinsichtlich Personalschlüssel und so weiter. Also ich wäre mit so einer Formulierung vielleicht ein bisschen vorsichtig. Es ist nicht so, dass Eltern, die wenig Geld haben, auch automatisch nicht gut mit ihren Kindern umgehen. Es ist ja auch häufig so, wenn Eltern sehr jung sind, natürlich beruflich noch nicht etabliert und Geld ist vielleicht knapp, das muss ja nicht unbedingt ein Dauerzustand sein. Ich habe ganz am Anfang das schon angesprochen. Es gibt Familien, die da wirkliche Probleme haben, gerade wenn Krankheiten, Behinderungen, irgend sowas noch mit dazukommen. Die haben wirklich das Problem, sich gesellschaftlich abgehängt zu fühlen. Ich denke, da ist Sozialpolitik ganz massiv gefragt, zum Beispiel diese Leistungen wie das Bildungs- und Teilhabepaket weniger bürokratisch zu machen, dass Familien das auch wirklich nutzen können zum Guten ihrer Kinder. Ich habe schon vorhin gesagt, wir vergeben ja diese Mittel zur Familienerholung. Da höre ich oft so Geschichten aus wirklich echt belasteten Familien. denen müsste man es wirklich leichter machen. Ich denke, für ihre Kinder was Gutes bewirken, das wollen eigentlich so ziemlich alle. Nur manchen fehlt dann wirklich oft die Kraft, noch zum Amt und noch für, ich sag mal so flapsig, für ein paar Piepen, für 10 € pro Monat für einen Sportverein, da noch einen Antrag zu stellen und noch einen Antrag zu stellen. Okay. Das müsste viel mehr aus einer Hand, ja, kundenorientiert sozusagen passieren.
Unsere nächste Hörerin ist in der Leitung, Alexandra von Karmelke aus Göttingen. Guten Abend, Frau von Karmelke.
Guten Abend.
Ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus.
Ja, das haben Sie richtig gesagt, genau. Ja, guten Abend. Ich wollte eigentlich noch einen kleinen Beitrag einfach nur zu dem interessanten Thema geben. Und zwar habe ich in der Schweiz gearbeitet. Da, dort kann man ab dem 3. Monat, muss man eigentlich als Frau wieder einsteigen, wieder arbeiten, aber hat zumindest dort in Zürich, wo ich war, sehr gute Betreuungsmöglichkeiten, wo man eben das Kind wirklich sehr gut betreut weiß und mit wenig Fluktuation und sehr gut finanzierten Erziehern. Also es ist natürlich sehr teuer, aber dafür ist es auch sehr gut und wird auch von der Stadt subventioniert. Und dort hatte ich auch Chefs, Abteilungsleiter, die eben wirklich auch in führenden Positionen sogar, also jetzige Firmenchefs, dann doch eine Zeit 80% reduziert haben, ne? Und oder 70 sogar, dass das auch ging, teilweise, dass die in Teilzeit gehen und eben wieder dann irgendwie mehr einsteigen konnten. Ja, dort haben alle meine Freundinnen ein 3. Kind und hier sehe ich das genauso, wie es jetzt auch öfter beschrieben wurde, dass doch die Frauen letztendlich in unserem Bekanntenkreis irgendwie dann doch alle ihre Karriere aufgeben und die Männer sich wirklich um Kopf und Kragen arbeiten. Also ich halte das für niemanden gut, weder für die Männer noch für die Frauen, sondern es ist wirklich eine völlig falsch verstandene Arbeitsmoral, meiner Meinung nach. Genau.
Und was würden Sie sagen, was ist der Unterschied zwischen der Schweiz und hier? Was ist der Auslöser für diese Entwicklung? Können Sie das sagen?
Ja, generell glaube ich, dass einfach den Leuten auch mehr zugetraut wird, nach einer Pause, sei es auch ein Sabbatical, wenn es gar nicht um Kinder geht, oder nach einer Weltreise auch doch wieder einzusteigen. Wenn man was Gutes gemacht hat, dann kann man auch weitergebildet werden und wieder was Gutes machen. Natürlich ist dort der Arbeitsmarkt noch viel leerer. Das heißt, die müssen auch die Leute nehmen wieder und wieder ausbilden und neu ausbilden vielleicht nach einer Pause. Und ja, das denke ich mal. Und es gibt natürlich eben einfach dadurch, dass es eben auch noch dann das Pflichtmilitär für Männer dort gibt, ne? Sehr lange, sehr oft, sehr häufig ist es auch nicht so ein Unterschied, ob man eine Frau einstellt oder einen Mann einstellt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt. Also es gibt viele, viele Faktoren, die dazu beitragen, dass es dort aber eigentlich dann auch generell, ich glaube, die Tendenz dahin ist, dass man eben alle versucht, da ein bisschen besser die Arbeit aufzuteilen. Ja,
ja, vielen Dank, Frau von Karmelke. Ich habe noch einen Hörer in der Leitung, Norbert Kubica aus Wartlingen. Herr Kubica, jetzt aber fix, wir haben nur noch 4 Minuten.
Ja gut, ich versuche mich kurz zu halten. Bei der ganzen Debatte fehlt mir natürlich auch so die Gehaltsgefüge, die von den traditionellen Rollen Mutter oder Vater. Es ist ja meistens so, dass die Ehefrau nun mal weniger verdient als der Ehemann. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist auch, denke ich mal, auch ein politisches Problem, dass es für die meisten Eltern überhaupt gar nicht möglich ist, die Rollen zu tauschen, weil die finanziellen Einbußen entsprechend werden. Also das wollte ich noch dazu beitragen, was in der Diskussion ich ein bisschen vermisst habe.
Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Klüsener hatte das kurz angesprochen, ne, dass das Gehaltsgefälle vor allen Dingen in Westdeutschland ja noch so groß ist. Und ich denke auch, das Thema Ehegattensplitting, das haben wir jetzt nicht angesprochen, ist ja auch ein ganz entscheidendes. Herr Klüsener, zum Ende unserer Sendung von Ihnen nochmal eine Einschätzung. Glauben Sie, dass dieser Trend, Geburtenrate steigt wieder, wir haben das ja sogar Babyboom genannt, dass der nachhaltig ist?
Ja, was wir sehen, und das wurde ja ganz am Anfang in diesen Einspieler auch angeschrieben, mit diesen Wellen, ne? Das ist ganz interessant, also wenn man ein Land mal in so einer Aufwärtsbewegung ist, dass es dann auch oft für eine relativ lange Zeit in so einer Bewegung bleibt, weil teilweise ja die Leute sich auch dann anstecken. Ne? Also wenn irgendwo Kinder im Umkreis geboren werden, dass dann auch andere Leute sich für ein Kind zusätzlich entscheiden. Und deshalb bin ich eigentlich schon ganz positiv, wenn die wirtschaftliche Entwicklung sich so fortschreibt, wie sie sich jetzt uns darstellt, dass wir auch jetzt über einen längeren Zeitraum wirklich einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnen werden.
So, nun schließe ich mal mit 3 Mails, die wir noch von den Hörern bekommen haben. Und da haben wir die Jara Koch aus Bremen, die sagt, ruft auf zum 3. und 4. Kind, weil sie sagt, was für ein wunderbarer Gedanke, unsere Gesellschaft mit Menschen zu bereichern, die unser aller Rente sichern, solange es unserer Wirtschaft so gut geht wie heute. Ein guter Appell. Dann haben wir noch Lars Hansen aus Hamburg. Und er berichtet davon, dass er und seine Frau Zwillinge bekommen haben und die Elternzeit haben sie uns aufgeteilt. Und er appelliert an alle Männer, diese Erfahrung zu machen, auch wenn es hart war. Das Büro war offenbar ein bisschen gemütlicher. Unsere Arbeitgeber waren sehr flexibel, weil wir die Elternzeit sehr früh und detailliert mitgeteilt haben. Und dann haben wir noch Robin Roggo aus Wedel. Und er fragt, warum werden Familien nicht besser gefördert oder entlastet? Wohnraum wird unbezahlbar. Ausreichende Unterstützung vom Staat fehlt. Kinder sollten bevorzugt von den Eltern erzogen werden. Und mit diesen vielen Appellen und Berichten beende ich jetzt unsere Sendung. Und danke Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Dr. Lena Hipp vom WZB in Berlin und Christine Volland, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände in Niedersachsen. Ja, und die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen Abend geht es hier weiter mit dem Thema Familie. Und zwar in Logo, unserem Wissenschaftsmagazin. Familien- und Ahnenforschung heißt es dann. Und ich wünsche Ihnen im Kreis Ihrer Familie heute Abend noch einen wunderschönen Abend und sage Tschüss. Rena Gonsch verabschiedet sich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.